Grün gründen. Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken.
Hallo in der heutigen Folge des Podcasts Grün gründen. Heute habe ich auch wieder einen tollen Gast. Es geht um Müllvermeidung im Textilbereich, denn wie ihr vielleicht wisst, ist ja jedes Jahr landen Millionen Tonnen Altkleider auf Mülldeponien oder werden verbrannt, obwohl viele dieser Stoffe wirklich gut wiederverwertet werden könnten. Die Textilindustrie ist eine der ressourcenintensivsten und umweltschädlichsten Branchen der Welt und deshalb ist es wirklich entscheidend, dass wir Wege finden, unsere Kleidung nachhaltig zu nutzen und wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Und ich freue mich eben besonders, dass wir heute einen Gast im Podcast haben, der sich dieser Aufgabe wirklich zu 100% verschrieben hat. Angelique Tummerer hat 2020 Turns gegründet, ein Unternehmen, das aus Altkleidern neue Fasern gewinnt. Und als Pioniere ermöglicht Turns damit die Umsetzung einer echten Kreislaufwirtschaft. Von der Rückgabe alter Kleidung über die Herstellung neuer Garne bis zum fertigen Produkt aus zurückgewonnenen Fasern. Und wir sprechen heute mit Angelique über die Herausforderungen und Chancen, die mit der Gründung verbunden sind und erfahren, wie Turns es geschafft hat, die Vision auch in die Tat umzusetzen. Bleibt also dran, es wird auf jeden Fall spannend. Ja, Angelique, schön, dass du heute da bist. Ich habe jetzt schon ein bisschen was zu dir gesagt. Vielleicht magst du mal so anfangen. 2020 habt ihr gegründet. Damals noch mit unter dem Titel My Turns. Vielleicht magst du mal noch erzählen, wie kamt ihr zu der Idee und wie war so euer Start?
Ja, hallo. My Turns war damals die Idee meiner Mitgründerin Katja Wagner. Wir sind ein Zweier-Gründungsteam, Katja und ich. Und Katja kommt aus der Textilindustrie. Die hat lange dort gearbeitet, viel Branchenerfahrung sammeln dürfen und müssen. Sie hat gesehen, wie es dort zugeht und hat sich dann selbstständig gemacht mit MyTurns, mit der Idee, recyclingfähige Sneaker herzustellen in Portugal. Warum recyclingfähige Sneaker? Sneakers bestehen aus ganz vielen verschiedenen Komponenten und sind heute nicht recyclingfähig. Und das wollte sie ändern. Ich bin dann dazugestoßen, 2021, war total fasziniert von der Idee. Ich habe selber eigentlich einen technischen Background und bin Ingenieurin für digitale Übertragungstechniken, aber immer sehr nachhaltig engagiert. Und mir war davor nicht bewusst, welche Auswirkungen mein Kleidungskonsum eigentlich hat. Also wie groß die Problematik hinter der Textilindustrie tatsächlich ist. Und damit hat sie mich gecatcht. Und als wir dann zusammen den Weg eines Sneaker-Labels so gegangen sind, war uns klar, es ist gerade total gut und wichtig, was wir tun, dass wir uns überlegen, wie müssen Textilien und insbesondere eben Schuhe hergestellt werden, dass sie wieder in einen Kreislauf zurückgeführt werden können. Aber, und so ist es auch heute noch, am Ende des Tages gibt's halt kein Sammel-, Sortier- und Recycling-System für Schuhe oder für Kleidung. Das heißt, wir haben Bemühungen angestellt für Produkte, die am Ende trotzdem wieder auf dem Müll landen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich muss man auf der anderen Seite ansetzen. Wir müssen Textilien recyceln. In der Textilbranche werden bisher nur 1% aller Kleidungsstücke überhaupt wieder zur Kleidung. Und genau, dann sind wir losgezogen und haben eben einen Garn aus gemischten Altkleidern entwickelt.
Und jetzt ganz konkret aktuell, wie funktioniert es denn dann, wenn ihr jetzt, ihr sammelt ein, habt ihr, welche Wege nutzt ihr da genau und wie funktioniert es jetzt aktuell gerade?
Ja, wir haben dann 2023 Turns-Faser-Kreislauf, man kann sagen, nochmal neu gegründet, dann mit Business Angel dahinter und so weiter. Und weg von dem Labelgedanken hin zu einem Dienstleister für Alttextilrecycling. Wir nehmen von Unternehmen Altkleider, zum Beispiel ausgetragene Berufsbekleidung, zurück. Die werden dann sortiert nach unseren Turns-Recycling-Kriterien. Also wir haben durch unsere Garnentwicklungen und die textiltechnischen Entwicklungen, die wir gemacht haben, eben definiert und rausgefunden, wie Textilien sortiert werden müssen, dass sie eben wieder hochwertig recycelt werden können, dass wir die Fasern lang genug erhalten und so weiter. Und in diesem Sortierprozess haben wir quasi als Output dann sortierte Altkleider, die dann in ein mechanisches Faserrecycling gehen können. Und diese Fasern, die nutzen wir dann wieder, um Garne oder eben neue Textilien herzustellen. Und diese Garne, die Flächen oder die fertigen Textilien, die verkaufen wir dann wieder in die Branche. Also wir sind rein B2B unterwegs und kein Label mehr, wie es ursprünglich mal war.
Und jetzt, wenn ich mir so vorstelle, bei der Kleidung, da gibt's ja auch viel Misch. Ware, also nicht die klassische nur Baumwolle oder nur Wolle, sondern sehr viel so, wo es nicht so ganz klar ist, wie Handelt ihr das denn jetzt in der Sortierung? Ist das ist es händisch oder habt ihr irgendwie eine technische Unterstützung für die Sortierung?
Ja, die Sortierung findet nach Material und nach Farbe und Qualität statt. Und diese Materialerkennung ist eines der großen Hindernisse, warum man bislang sich schwer getan hat, für ein Recycling zu sortieren. Weil, wie du gerade richtig gesagt hast, es gibt unfassbar viele Textilien, die aus Mischmaterialien bestehen. Und wir nutzen da eine KI-basierte Faser- und Materialanalyse. Also die Sortierung findet immer noch manuell statt, aber technisch gestützt quasi. Und da wir eigentlich ausschließlich mit sozialen Einrichtungen, also mit Diakonien und so weiter arbeiten, haben wir hier ja Entwicklungen und Bemühungen, vor allem auch auf Forschungsseite, diese Sortierung immer einfacher zu machen, sodass man am Ende eigentlich nur noch ein Textil auf einen Tisch legen muss und sowohl die KI als auch die visuellen Systeme unterstützen den Menschen, das richtig zu sortieren. Und dann kriegt man eigentlich nur noch die Boxnummer angezeigt, wo der Mensch es dann reinwerfen soll. Und so haben wir ein effizientes, manuelles und technisch gestütztes Sortierung.
Ja. Und das heißt aber jetzt momentan, sind eure Kunden, also von denen ihr die Kleidung bekommt, sind Unternehmen vor allem, also du hast gesagt Arbeitskleidung, so das, was man so in den Altkleidercontainer schmeißt, kommt das auch bei euch an oder ist das so eher das, was dann auf der Müllkippe irgendwo in der südamerikanischen Wüste landet?
Mit diesem Ziel sind wir angetreten. Also unsere Mission ist es, dass wir deutsche Altkleiderexporte stoppen. Weil wir als Deutschland einer der größten Exporteure von sogenannter Secondhand-Ware sind. Heute arbeiten wir mit Unternehmen zusammen. Was wir tun, ist sehr, sehr neu und sehr innovativ. Sowohl die Sammel- als auch die Sortierstrukturen gibt's heute nicht. Und bei den Altkleidercontainern anzufangen, ist tatsächlich nochmal eine wesentlich komplexere und größere Aufgabe, einfach weil wir hier einen richtig strukturellen Aufbau brauchen. Ich weiß nicht, wie bewusst das den Menschen ist, aber der Altkleidercontainer, alles, was danach passiert, die Sortierung, die ist nur auf Secondhand ausgelegt. Da gibt's keine Sortierung nach Recyclingkriterien. Es werden nicht mal 10% aller gesammelten Säcke und Ware wird überhaupt hierzulande ausgepackt und geschaut, ob wir das hier wieder verwenden können, weil die Massen einfach so groß sind. Mhm. Der Rest geht eigentlich direkt ins erstmal europäische Ausland und landet dann eben irgendwo auf der Welt. Das ist ein sehr intransparentes System und für uns ist es einfach vom Geschäftsmodell her auch gerade einfacher, bei den Unternehmen anzufangen. Mhm. Und das Ziel ist aber natürlich, dass wir das auf die, ich sag mal, klassischen Altkleidersysteme ausweiten können. Aber das können wir alleine als Startup tatsächlich nicht leisten. Da brauchen wir ja Konsortien, da brauchen wir auch die öffentliche Hand und so weiter, um einfach diese Sammelstruktur und Sortierstruktur für ein hochwertiges Textilrecycling zu verändern.
Mhm. Wenn ihr jetzt sozusagen das auseinandersortiert habt und dann habt ihr die Fasern, was kann man denn dann damit machen? Sind da alle Wege wieder offen oder gibt es sozusagen nur ein bestimmtes Produktportfolio, was man da mit dem Recyclingfasern machen kann?
Das ist das, was uns in unserer Herangehensweise, glaube ich, sehr einzigartig macht, ist, wir denken vom textilen Endprodukt. Wir denken nicht, jetzt habe ich hier eine Faser, was kann ich mit der anstellen, sondern wir denken, wie muss meine Faser beschaffen sein oder mein Garn, dass ich wieder ein T-Shirt daraus machen kann, dass ich wieder einen Vorhang, ein Heimtextil daraus machen kann. Oder, also es gibt sämtliche Anwendungsbereiche, Geschirrtücher zum Beispiel machen wir jetzt. Und so gehen wir quasi diese Kette rückwärts mit einem ganz starken Produktfokus. Und prinzipiell kann eine recycelte Alttextilfaser in ganz vielen Branchen eine Wiederverwendung finden. Also wir können eben wieder in das, was wir hauptsächlich tun, in das gleichwertige Recycling, also wieder Textilien und Kleidung herstellen. Man kann aber auch, das kennt man auch, ins Downcycling gehen. Das machen wir dann mit nicht so hohen Qualitäten. Das kennen wir alle vom Malervlies, Dämmstoffe. Wir können aber vielleicht auch in die Baustoffindustrie denken. Wir können in so Akustikbereiche und Heimtextilien, Möbel denken. Da ist sehr viel möglich, da steht man ganz am Anfang. Aber das wird noch spannend, welche tollen Produktideen da so aufploppen werden in den nächsten Jahren.
Mhm. Und zu der Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Wie ist da momentan die Anbahnungssituation? Ist es so, dass ihr sehr viel Akquise macht oder ist es tatsächlich so, dass die einen Impuls haben, wir müssen irgendwie unser Problem lösen und wen gibt's da und dann kommen die auf euch? Oder ist es vielleicht auch eine Mischung von beidem?
Das ist eine super Frage, denn ich würde sagen, es ist das Zweiteres. Wir machen sehr wenig eigentlich so klassischen Vertrieb und klassisches Marketing und haben aber inzwischen schon ja einen großen Stamm an KundInnen und Unternehmen, die mit uns arbeiten und arbeiten möchten. Und es ist, also auf der Unternehmensseite muss man vielleicht dazu sagen, sind wir die erste Alternative zur thermischen Verwertung. Thermische Verwertung ist einfach nur die Verbrennung. Warum? Wenn ich Mitarbeiterkleidung habe und das sind Firmennamen oder vielleicht sogar noch Namen der Mitarbeitenden drauf, dann darf die natürlich nicht in diesem intransparenten Altkleidersystem landen, weil man nicht sicherstellen kann, wo das landet, ob es am Ende skandalös irgendwo auf Deponien landet oder ob das, gerade wenn wir an Dienstkleidung und Schutzkleidung denken, von Behörden oder der Polizei oder so, da muss man ja auch sicherstellen, dass es niemand trägt.
Hm.
Ne?
Ja.
Und deshalb wird es heute alles verbrannt. Und wir sind quasi die erste Alternative zur Verbrennung, weil wir das eben im stofflichen Kreislauf halten. Das heißt, wir lösen tatsächlich ein großes Ressourcenverschwendungsproblem hier.
Hm.
Und deshalb kommen da viele Unternehmen, auch Behörden, auf uns zu. Was man aber sagen muss, es kostet bei uns in den Turnsphase Kreislauf Altextil einzuspeisen. Die thermische Verwertung kostet auch. Unser Sortier- und Recyclingprozess ist heute so teuer, weil wir kleine Strukturen haben, weil es noch neu ist, dass man tatsächlich hier eine Einspeisegebühr, nennen wir das, erheben muss.
Mhm. Ist das dann auch aus deiner Sicht die größte Herausforderung, dass ihr preislich noch nicht konkurrieren könnt? Oder was würdest du sagen, ist für euch als Unternehmen gerade der Painpoint schlechthin?
Ja, das würde ich so nicht sagen, weil es ist eine Frage der Verantwortlichkeit. Und das sehen viele Unternehmen heute schon auch. Stichwort erweiterte Herstellerverantwortung. Wenn ich etwas auf den Markt bringe, in Verkehr bringe, dann bin ich auch dafür verantwortlich, es wieder einem Recycling, einer stofflichen Verwertung zuzuführen. Und meine Verantwortung als Hersteller, die endet nicht, wenn ich ein Textil oder ein Produkt verkauft habe. Also da sehen wir schon eine Zahlungsbereitschaft. Klar sind die Preise heute noch sehr hoch, aber mit der Masse, mit dem Aufbau der Strukturen wird sich das auch einpendeln. Die größere Herausforderung ist auf der Produktseite hinten raus. Also wie findet diese Phase eine Wiederverwendung in einem Absatzmarkt? Wir haben Unmengen an Alttextilien. Wir könnten schon morgen komplett überhäuft sein mit Altkleidern. Und wir müssen aber ja immer im Gleichgewicht halten, dass wir genauso viel Faserabsatz haben, also wieder Garne oder Textilendprodukte in den Markt bringen, wie wir auch Alttextilien in unseren Kreislauf einspeisen. Das ist so eine klassische Herausforderung eines Kreislaufmodells, Geschäftsmodells. Genau.
Okay. Jetzt so. Als Bürgerin, sag ich mal, habe ich jetzt in letzter Zeit natürlich viel dazu gelesen, dass man jetzt Altkleider nicht mehr in den Müll schmeißen darf. Und gleichzeitig darf man aber eigentlich auch keine, ja, nicht gut erhaltenen Sachen in den Altkleidercontainer schmeißen. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich schon viele Fragen dazu hatte, so in meinem Umfeld. Ja, was darf ich denn jetzt? Und was mache ich denn mit den Sachen, die wirklich eigentlich zu schlecht für den Altkleidercontainer sind, aber ich darf ihn ja dann auch nicht wegschmeißen. Was mache ich denn damit? Was würdest du jetzt den Leuten denn empfehlen aktuell, sag ich mal?
Ich würde erstmal Behörden und ja auch tatsächlich die wirtschaftlichen Verbände und Unternehmen hinter der aktuellen Alttextilsammlung dazu aufrufen, dass wir eine andere Lösung anbieten müssen. Also ich kann tatsächlich gar keine andere oder bessere Empfehlung aussprechen, als wie sie schon in den Medien war. Was soll man sonst machen? Wir haben heute einfach eine Lücke. Hm. Es gibt nur Altkleidercontainer für die Wiederverwendung oder den Restmüll. Und jetzt hat man ja dann in Deutschland gesagt, naja, aber unsere Sammelquote ist schon so gut, über 60%. Wir haben hier kein Problem. Das sehen wir natürlich anders. Denn diese Frage zu beantworten ist gerade sehr schwierig. Was mache ich mit einem löchrigen T-Shirt? Wo gebe ich das hin? Es gibt keine Sammelstruktur, dieses T-Shirt wieder einem hochwertigen Recycling zuzuführen und im Kreislauf zu halten. Im besten Fall wären wir natürlich so weit, dass wir schon überall Sammelstellen hätten, die man auch kostenlos anbieten kann. Das sind wir aber nicht. Und das ist, wie gesagt, auch so eine große strukturelle Aufgabe, die man nicht alleine lösen kann. Da muss man in die Diskussion kommen und in den Austausch kommen, Konzepte zu entwickeln und aufzubauen.
Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass das Thema sozusagen als solches immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht bin ich jetzt auch, dadurch, dass ich Augsburgerin bin und wir ja hier unser großes Recycling-Atelier haben und einen Leuchtturm auch nochmal zu dem Textilrecycling gerade aufbauen, vielleicht auch ein bisschen geprägt. Aber was meinst du denn, was müsste jetzt passieren, dass da auch ein Umdenken stattfindet? Also zum einen eben, du hast schon gesagt, das Thema diese Lücke schließen, aber auch, also ich meine, es ist ja immer sozusagen, die einen kaufen viel, die anderen produzieren viel und irgendwie, wie kriegen wir denn als Gesellschaft dieses Problem in den Griff? Was würdest du sagen, sind die größten Hebel? Und jetzt bin ich jetzt auch von der Politik sozusagen mit dir im Gespräch. Was wünschst du dir von der Politik in der Sache?
Ja, also ich glaube, das ist immer der Standardspruch, aber der ist wichtig. Das Konsumverhalten ist natürlich ausschlaggebend. Das ist ganz logisch. Das Altkleidersystem bricht heute auch zusammen, unter anderem, weil wir immer mehr konsumieren, weil wir immer schlechtere Qualitäten einkaufen und die produziert werden, vor allem vom chinesischen Markt da überschüttet werden und die Qualitäten in den Altkleidercontainern für die Wiederverwendung einfach, ja, es wird mehr Ware, es wird schlechtere Ware und auch auf den afrikanischen oder südamerikanischen Secondhand-Märkten ist man dann einfach nicht mehr zahlungsbereit für schlechte Qualitäten. Das heißt, ich kann natürlich bei mir selbst beim Konsum immer am besten anfangen. Mhm. Politisch gesehen ist es natürlich so, dass wir die Zölle, dass wir kontrollieren müssen, was aus China reinkommt und da einfach strikt kontrollieren müssen. Man muss diesen Zustrom an Ultra-Fast-Fashion irgendwo eine Grenze setzen, weil man auch auf dem verantwortungsvollen Textilherstellungsmarkt, sag ich mal, ne, der europäisch ist, aber da geht es gar nicht nur um eine europäische Herstellung, sondern auch einfach um, ich sag mal, die klassischen Modebrands, die hier auch schon lange Bestand haben, bei uns in Deutschland, auch um die zu unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig, dass wir dieses Narrativ loswerden, dass Altkleider eine Spende sind.
Aha.
Also wir haben ja, das ist auch wieder, da sind wir beide wahrscheinlich auch zu sehr im Thema, aber ich werde schon immer wieder damit konfrontiert, dass Menschen immer noch glauben, dass es ja hilft, wenn ich Altkleider abgebe in den Container. Und das war sicherlich so, aber es ist einfach da ein System dahinter, das unfassbare Umweltverschmutzungen und auch Belastungen im globalen Süden hervorruft. Und ja, dafür brauchen wir viel mehr Aufmerksamkeit.
Hm. Ja, also da gebe ich dir total recht. Ich glaube, dass Textil, Altkleider, Spende, also dieses Wort Spende impliziert ja eigentlich, dass es sozusagen irgendjemandem zugutekommt, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich was wir auch lange eingeübt haben. Also das ist ja tatsächlich so dieses, ja, das stimmt, unsere Sammelquote ist gut, weil ganz viele gelernt haben, das ist gut, wenn ich es da in den Container tue und so. Aber ich glaube, da das ist tatsächlich auch keine leichte Übung, da so ein lang geübtes Verfahren dann irgendwie umzustellen. Und ich glaube, insgesamt Öffentlichkeitsarbeit dafür machen, also das macht ihr, das machen wir jetzt auch im Grunde ein bisschen mit unserem Gespräch heute, in der Hoffnung, dass es vielleicht noch ein paar Leute erreicht. Und eben auch mit den gesetzlichen Regelungen, die ja jetzt zunehmend in Kraft treten. Also, dass man nachweisen muss, was macht, also wenn ich was produziere, muss ich es zurücknehmen. Ich muss nachweisen, wie ich es entsorge, sage ich jetzt mal, wie ich es im Idealfall wieder in den Kreislauf gebe. Also da wird sich sicher viel tun und ihr seid jetzt im Grunde Pioniere auch an der Stelle und könnt da jetzt auch viel ausprobieren. Vielleicht kommen wir nochmal zu euch beiden als Gründerinnen. Das ist ja auch was Besonderes, sage ich jetzt mal. Zwei Frauen in einem doch technischen Umfeld, sage ich jetzt mal. Ja. Bisher ist immer noch so, dass nur 18% von Startups von Frauen gegründet werden in Deutschland. Das ist noch mal weniger geworden, leider. Also die Quote wird auch da, haben wir so einen gewissen Rückschritt zu verzeichnen. Was glaubst du denn, Also erstmal vielleicht zu dir, was hat dich dazu bewegt, das zu tun? Bist du vielleicht geprägt von daheim oder so? Können wir mal überlegen. Und was bräuchte es sozusagen auch wieder von der politischen Seite, um mehr Frauen dazu zu bewegen, diesen Schritt zu gehen?
Also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, für Katja und mich, dass wir sehr, also beide sehr überzeugt sind von dem, dass man Dinge verändern kann. Und dass wir beides eine sehr große intrinsische Motivation haben, uns zu überlegen, was wir denn mit unserer Zeit bewirken. So dieses, Katja hat schon lange gearbeitet, ich kam eigentlich direkt aus dem Studium, aber Katja hat gesehen und sich überlegt, die hat auch zwei Kinder, so, was erzähle ich denn meinen Kindern später mal, was ich gemacht habe, gerade in dieser Zeit. Das war schon ein großer Bewegungsgrund für sie. Und ich selbst war auch schon immer ja auch klimaaktivistisch unterwegs und bin da einfach ja sehr, sehr motiviert schon immer. Und mich hat total überzeugt zu sehen, dass man was anpacken kann und dann auch, egal ob im Kleinen oder im Großen, eine Veränderung bewirkt. Also so mit diesem Ideenreichtum, mit dem Auseinandersetzen mit Problemen, mit dem Verstehen von Marktmechanismen auch. Das hat mich einfach total fasziniert. Genau. Und dann ist man da so reingezogen worden, würde ich mal sagen. Ja.
Vielleicht ganz kurz dazu noch, also vielleicht, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, du hast ja aus dem Studium raus dann direkt gegründet, ne? Mhm. Also es war sozusagen, habt ihr, was die Förderung anbelangt, seid ihr mit Exist gefördert oder so? Oder okay. Magst du vielleicht dazu nochmal, wie ist eure Erfahrung gewesen? War das einfach, was könnte man an dem Prozess noch verbessern? Weil das ja auch immer so ein bisschen eine politische Frage ist. Was können unsere Förderprogramme noch besser leisten?
Ja, also wir hatten quasi eine Kombigründung. Eine von uns kommt direkt aus dem Studium, die andere hat viel Berufserfahrung und wir hatten hier, ich sag mal im Raum Mittelfranken, ein großes Unterstützungsnetzwerk von vornherein, sowohl über die Hochschule in Ansbach als auch über die FAU und hier einfach ja auch das bayerische Gründungsnetzwerk, sodass wir schnell in Erfahrung bringen konnten, was gibt's für Fördermöglichkeiten für uns. Wir sind schnell auf das Exist-Stipendium gekommen und da muss ich auch Applaus an Katja geben. Ich habe zu der Zeit meine Masterarbeit geschrieben und sie hat die gesamte Exist, ja, Bewilligungszeit und Bewerbungsschreiben eigentlich mehr oder weniger alleine gerockt und mit Bravour. Da muss man sagen, da war unser Thema und natürlich auch, dass wir zwei Frauen sind und eine gute Beratung hatten, waren drei Punkte, warum wir da sehr schnell und sehr gut zu einer Bewilligung kamen. Und wir haben an sich das Exist-Stipendium gebraucht und als sehr positiv erlebt. Also, dass man ein Jahr Zeit hat, um sich keine Gedanken zu machen über wie viel Geld habe oder habe ich Geld im nächsten Monat. Das hilft ungemein. Und da vielleicht aber auch so aus dem Nähkästchen geplaudert, man vergisst aber dann auch, dass dieses Jahr sehr schnell vorbei ist und dass man sich sehr schnell darum kümmern muss, wie ein Geschäftsmodell funktionieren kann. Genau, also wir haben positive Erfahrungen gemacht. Das war noch nicht das Women Exist Gründerstipendium. Mhm. Das gibt's ja jetzt auch, deswegen können wir dazu jetzt explizit nichts sagen, aber genau.
Okay, und wie war dann sozusagen der Übergang von dem, ich nenne es jetzt mal Sorglos-Paket, wenn auch nicht, ist es jetzt nicht Größeres, was man da hat, aber sage ich mal eine Grundversorgung zu dem, jetzt muss ich meine Rechnungen komplett selber zahlen. Wie habt ihr das dann gestaltet? Hattet ihr dann die Business Angels gleich an der Seite, wo ihr dann sozusagen es überbrücken konntet oder wie ging es denn dann da weiter?
Ich würde sagen, das war ist eine sehr wichtige Entwicklung. Also dieses eine Jahr finde ich einen sehr guten Zeitraum, dass man sich erstmal auf sein Produkt fokussieren kann. Aber es ist genauso wichtig gewesen, der Schritt danach, dass man eben in diese Wirtschaftlichkeit kommt und in dieses Denken ganz stark, womit verdiene ich Geld und woran und wann verdiene ich Geld. Also so wirklich die betriebswirtschaftlichen Grundlagen.
Ich glaube,
der Übergang war bei uns schon hart, ist das falsche Wort, aber er war sehr wichtig, weil man, wir wussten früh, so nach einem halben Jahr, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir dann in einem halben Jahr auch Gehalt auszahlen können und so weiter. Also uns war sehr wohl bewusst, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr, in die man schnell als Gründungsteam reinläuft, dass man unterschätzt, dass man, oh ja, jetzt, Mist, jetzt haben wir nur noch 2 Monate Exist, jetzt müssen wir ja irgendwie uns am Ende des Monats Geld auszahlen. Aber es ist total wichtig, weil nur so kann man sein Geschäftsmodell auch am realen Markt erproben und in diese Phase muss man auch schnell kommen. Also spätestens nach einem Jahr muss man in diese Phase kommen. Und das war eine Herausforderung, aber es waren sehr wertvolle Erfahrungen, die wir dadurch machen konnten. Und das hat dazu geführt, dass wir schon sehr schnell wirklich in ein funktionierendes Geschäftsmodell übergehen konnten, würde ich sagen. Also genau. Und die Business Angel, die hatten wir auch schon, ich sag mal, von Beginn, stimmt nicht, aber relativ kurz nach Start des Exist-Stipendiums auch an der Seite. Und so konnten wir dann einfach zusätzlich schon viel mehr in die Produktentwicklung investieren. Das war sehr wichtig auch.
Und von Mitarbeiterseite, also wie viel seid ihr jetzt gerade aktuell?
Wir sind gerade 5 Personen.
Genau. Inklusive euch beiden, oder?
Inklusive uns beiden.
Oh, okay.
Ja, wir haben 3 Angestellte und man kann uns so ein bisschen verstehen als Management, digitales Management für ein hochwertiges Alttextil-Recycling. Also was tun wir? Da sind wir vielleicht gerade auch noch gar nicht so drauf eingegangen. Ich habe ja schon erzählt, dass wir Sortierstätten haben und wir sind eigentlich ein Vernetzer dieser komplexen und auch sehr globalen Lieferkette und haben ein digitales System gebaut. Also wir sind so 2 geteilt. Ich habe quasi so ein kleines Software-Team und Katja hat ein Produktteam und die einen entwickeln textile Produkte und bauen die Lieferketten auf und wir auf der technischen Seite, wir bauen das digitale Transparenz- und Organisationssystem darüber auf, dass ein Unternehmen ein einfaches Online-Portal hat, um Alttextilien abzugeben, um zu tracken, wo gehen sie hin. Da spielt Transparenz eine große Rolle und gleichzeitig diesen ganzen Sortierprozess mit den verschiedenen Lieferanten zu verknüpfen. Das ist eigentlich das, was wir tun.
Okay, und jetzt die Sortierteams, die sind dann sozusagen nicht bei euch angestellt logischerweise, sondern ihr stellt die Verbindung her und macht dann auch die Abrechnung sozusagen zwischen, die kosten ja was sozusagen und die anderen zahlen was und ihr seid dann der Orga-Dienstleister und Finanzdienstleister sozusagen.
Richtig, beides. Wir sind okay. Am Ende des Tages genau der Auftraggeber und wir stellen eben diese Sortier-App und das digitale Management dazu zur Verfügung, dass ein Sortierer oder das ist ja auch das Gute daran, dass wir so ein flexibles, aber skalierbares Modell dahinter haben, geben quasi das Handwerkszeug raus, um nach unseren Kriterien zu sortieren. Und dann organisieren wir, haben wir unseren Lagerbestand an sortierten Alttextilien, auf den können all unsere Teilnehmenden im Faserkreislauf zugreifen und dann können wir ein Recycling beauftragen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir da so Mengen konsolidieren und so weiter. Das ist einer der Hauptgründe, warum Textilrecycling auch vorher gescheitert ist, weil ich immer so große Mengen brauche, um überhaupt diese Recyclinganlagen laufen zu lassen. Und das bündeln wir und bringen so den Kreislauf zum Drehen quasi.
Okay. Wenn ihr jetzt sozusagen ins Gespräch mit den Unternehmen geht, habt ihr das Gefühl, dass ihr da als Frauen irgendwie einen schwereren Zugang habt oder habt ihr da überhaupt keine Erfahrung, dass ihr irgendwie euch erklären musstet? Wäre ja auch schön, wenn es sozusagen keine Unterschiede gäbe. Also wie ist da eure Erfahrung bisher so?
Also wir sind ja, wenn wir vor allem in der Entsorgerbranche unterwegs sind, dann ist unser Auftreten schon sehr auffällig, weil gerade diese Entsorger- und Abfallwirtschaftsbranche, die ist natürlich, ich sag mal, sehr konservativ. Und da kommen dann 2 junge Frauen daher und sagen, hey, wir machen jetzt Textilrecycling und wir machen alles neu, innovativ und wir sind hier ein tolles Startup. Aber nachdem wir uns bewiesen haben, werden wir da mit offenen Armen empfangen und auch ernst genommen. So ist es nicht. Ich glaube, prinzipiell kann man das mit der allgemeinen Situation vergleichen. Ich glaube, es ist bei uns weniger schlimm oder weniger besser als die allgemeine Situation einer Frau im Wirtschaftskontext. Und ich glaube, wir sind uns da einig und wir wissen es auch beide, dass wir noch große Schritte zu gehen haben hin zu einer echten Gleichberechtigung. Und so finden wir das natürlich im Alltag genauso wieder wie sonst auch.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Also ich habe jetzt auch schon so ein paar Termine im Versorgerbereich gehabt und sagen wir mal da sehr männlich immer noch geprägt. Nicht nur da, natürlich in vielen Wirtschaftsunternehmen ist es so, aber ganz besonders in dem Bereich. Kommen wir vielleicht genau zu diesem Thema Frauen nochmal, die Gründen. Wenn du jetzt überlegst, euren Weg, was würdest du denn Frauen, die auch überlegen, sie wollen was Eigenes umsetzen, empfehlen? Also gibt es irgendwie so ein, was, wo du sagst, okay, das würde ich nicht mehr so machen, oder das war sozusagen für mich genau der Punkt, wo ich richtig abgebogen bin und das würde ich sozusagen jeder, der in die Richtung gehen möchte, empfehlen, es mal auszuprobieren?
Also auf jeden Fall will ich Mut machen, dass wir uns alle trauen, was rauszugehen und was zu verändern und vor allem uns das selbst zuzutrauen. Ich glaube, eines meiner größten Learnings und Erfahrungen ist quasi auch zu sehen, sowohl an mir als auch an anderen Frauen, die auch gegründet haben, ist, dass wir immer noch uns viel häufiger erzählen, dass wir Dinge nicht können und einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein raus sind. Und das muss man sich richtig antrainieren, dass man nicht in diesen Selbstzweifel verfällt. Oder Selbstzweifel ist vielleicht schon zu viel, aber das sind die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Traue ich mir das zu? Gehe ich ein Risiko ein? Das sind so Narrative, die haben wir internalisiert und da müssen wir echt auch so, als Frau muss man da aktiv daran arbeiten, genauso wie man auf der anderen Seite an ihrem männlichen Verhalten arbeiten müssen. Da passiert sehr viel im Unterbewusstsein, aber gerade in diesem wirtschaftlichen Kontext, da ist eben einfach leider, ja, so diese typischen männlichen Verhaltensweisen sind die, die respektiert und akzeptiert werden. Und dann bedeutet das in vielerlei Hinsicht auch, dass man sich dem halt ein bisschen anpassen muss. Aber ich finde, das sollte man sehr bewusst tun und dann auch ausgewählt und gezielt. Das ist irgendwie echt sowas, ja, da sehr selbstreflektiert zu überlegen, okay, wann spiele ich welche Karte, welche Verhaltensweisen und Muster. Genau, ich glaube, das finde ich so die spannendste Erfahrung eigentlich, das echt zu verstehen, was da passiert im Kopf. Und natürlich, wir müssen uns alle trauen, wir dürfen uns trauen und wir bräuchten natürlich eine viel bessere auch noch Kinderbetreuung, wir bräuchten eine viel bessere Unterstützung, dass mehr Frauen auch diesen Weg gehen können, denn man muss schon eins sagen, es ist schon auch eine sehr privilegierte Situation zu sagen, sowohl von Katja als auch von meiner Seite. Wir gehen jetzt diesen Weg, wir trauen uns das und wir gehen das Risiko ein. Also auch wenn da Verantwortung ist, aber ich kann es jetzt auf mich beziehen. Ich kam nach dem Studium raus. Ich muss nicht eine Familie mitfinanzieren. Ich muss da keine Verantwortung tragen. Und ich habe auch eine Ausbildung. Ich habe einen Master im Informatikbereich. Also ich falle sehr, sehr weich. Und deswegen finde ich es immer schwer, da aus meiner Perspektive zu sprechen, weil da gibt's ganz andere Lebenssituationen. Auch immer, wenn Menschen sagen, das ist so mutig, was ihr macht, dann denke ich mir, nee, also mit Sicherheit, aber es fühlt sich nicht so an, einfach weil man aus so einer privilegierten Situation kommt. Und ich finde, da müssen wir schon auch irgendwie das einmal klarstellen. Die Frauen, die heute gründen, die kommen oft aus solchen Situationen. Und es wäre viel wichtiger, diese Voraussetzungen zu schaffen, dass es mehr Frauen gibt, die dann dasselbe behaupten können wie ich.
Ja, das ist auch, würde ich dir auch total recht geben, dass sozusagen diese, ja, wenn man noch keine Verpflichtungen hat, also sagen wir mal noch keine Kinder, noch keine Wohnung oder also nichts, was du, keinen Kredit, den du abbezahlen musst, sage ich jetzt mal, irgendwie solche Aspekte, dann kann man in Anführungszeichen entspannter damit umgehen, ja. Aber natürlich trotzdem gibt es halt ganz viele, die aus deiner Situation kommen und dann in ein Angestelltenverhältnis gehen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann nicht diesen Mut aufbringen, es selber zu probieren. Insofern würde ich schon trotzdem sagen, ihr seid mutig, auch wenn es sozusagen sich aus eurer Sicht vielleicht gar nicht so anfühlt. Und das Thema Vorbilder würde ich auch nochmal sagen. Also es gibt halt gar nicht so viel Leuten, an denen man sich orientieren kann. Wir haben jetzt dann bald wieder Girls Day im Landtag, wo wir auch wieder ganz viele junge Frauen einladen und sozusagen ihnen zeigen, wie da die Arbeit als Abgeordnete mit Berufspolitik ist. Und da gibt's mehr. Wir sind jetzt bei 27% Anteil. aber im Gründungsbereich ja einfach nochmal viel weniger. Und insofern bin ich immer super dankbar, wenn ich eben Leute zu Gast habe wie euch, dass man halt sieht, okay, da gibt's schon welche. Und was ich auch spannend finde, dass es ganz oft so ist, es geben ja auch die Zahlen her, es gibt ja diesen Female Founders Monitor, das ganz oft mit Impact gegründet wird. Also so wie du es jetzt auch gesagt hast, du willst irgendwie ein bisschen die Welt verbessern, sage ich jetzt mal. Du willst einen Unterschied machen. Und das höre ich eben auch, natürlich von Männern auch. Ich will nicht sagen, dass es die nicht auch gibt. Aber ganz oft, wenn ich mit Frauen spreche, dann ist das sozusagen auch ein Beweggrund, warum sie diesen Schritt gemacht haben, weil sie das Gefühl haben, sie können da wirklich was gestalten und verändern. Genau. Ja, vielleicht, welchen Fehler sollte man vermeiden, wenn man gründen will?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man Feedback von außen zwar ernst nimmt und sich möglichst viel nimmt und holt an Feedback reinholt, wie nur möglich, aber auch nicht alles für bare Münze nimmt. Mhm. Also man kann sich sehr schnell verzetteln, wenn Menschen von außen eine Meinung zu dem haben, was man tut oder wie man Dinge richtig tun sollte. Am Ende des Tages, ich finde das immer so einen schönen Satz, denk immer dran, es gibt wahrscheinlich niemanden, der so viel über dieses Problem nachdenkt, wie du selbst gerade. Du bist die Person, die 24/7 an diesem Problem arbeitet, darüber nachdenkt und auch die verschiedenen Aspekte alle im Blick hat. Und ich glaube, das ist das eine, was einem bewusst sein muss, dass man auch da so weit denken muss und da auch trotzdem sehr, sehr selbstreflektiert ist. Und auf der anderen Seite aber nicht auch immer einfach schnell vom Weg abbiegen, weil eine vielleicht auch sehr renommierte oder zu respektierende Person in diesem Moment einem was anderes rät. Also man muss immer so auf seinem eigenen Pfad bleiben. Ich glaube, gerade wenn man eine große Vision hat, die herunterzubrechen, das ist was sehr, sehr Schwieriges und Komplexes. Und da nicht immer falsch links und rechts abzubiegen, ist super schwierig. Und ich glaube, Fehler macht man die ganze Zeit. Ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, und das darf ich auf jeden Fall auch noch lernen, ist, dass man auch nicht vergessen darf, dass das Leben auch so weitergeht. Also so, wie wichtig ist das, was im Unternehmen passiert für einen auch persönlich und was passiert im persönlichen Leben auch noch. Also dieses typische nur noch arbeiten, nicht daran kaputt gehen, ne? Auch so diese klassische Startup-Hustle-Culture, sage ich mal, im Denglischen. Damit sollte man sehr bewusst umgehen. Und da ist auf jeden Fall ein weiter Weg zu gehen. Also für mich persönlich auch.
Ich glaube, an der Frage, wie teile ich sozusagen Beruf und Freizeit und wie bringe ich das irgendwie in Einklang? Das ist eine Lebensaufgabe für die meisten, sage ich jetzt mal. Und insofern, ich glaube, das sollte man immer berücksichtigen. Das sage ich mir übrigens auch immer. Also es gibt noch was jenseits der Politik, weil die kann einen auch 24/7 beschäftigen tatsächlich. Gibt ja eigentlich auch keinen Tag, wo das irgendwie Pause macht, das System. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eben gut, wenn man noch sich was außerhalb bewahrt, sagen wir es mal so, damit es sozusagen noch im Zweifel was anderes gibt, wenn das eine mal nicht mehr ist. Ja, ich meine, sagen wir mal in der Politik, das ist immer ein Mandat auf Zeit. Ja, wir wissen, es kann auch zu Ende sein, entweder absichtlich, dass man sagt, ich kandidiere jetzt nicht mehr, oder man wird halt nicht mehr gewählt. Und ich sage jetzt mal, das ist nicht ganz gut vergleichbar vielleicht, aber ein bisschen ähnlich, wenn es dann halt irgendwie in der Firma auch mal Phasen gibt, wo es schwierig ist, dann ist es gut, wenn man irgendwie eine Rückfalloption hat, nicht unbedingt finanziell, sondern Leute, die einen stützen und dass man nicht irgendwie völlig das ganze Umfeld verloren hat auf dem Weg, sage ich mal so.
Auch die eigene Identität, das ist vielleicht auch so, welchen Fehler sollte man nicht machen? Wer bin ich außerhalb dieser Vision und Mission und dieses Unternehmens, dass man seinen Kern da einfach nicht verlieren sollte, weil man sich etwas hingibt und denkt, das ist jetzt die Lebensaufgabe und das ist das Leben. Weil das ist in keinem Fall so. Und das ist was sehr schnell passieren kann und was irgendwie total logisch und intuitiv passiert, aber einem langfristig nicht gut tut. auf gar keinen Fall. Und ja, das ist schon was. Ich meine, ich glaube, auch wieder ganz persönlich gesprochen, bin ich nicht an dem Punkt, in dieser Hinsicht als Vorbild zu agieren, zu sagen, man kann auch gründen, ohne sich komplett aufzugeben. Das ist auf jeden Fall auch ein Weg und es erfordert schon auch sehr, sehr viel. An dem Punkt, an dem wir gerade sind, hat es uns sehr gefordert und tut es auch noch weiterhin. Aber ich fände es sehr schön und wichtig, auch so eine andere Perspektive in diese Vorstellung von Gründen reinzugeben. Weil ich glaube, es hat schon auch viel damit zu tun, was abschreckt, ist dieses, genau, ich muss gründen, das heißt, ich muss die ganze Zeit arbeiten, es gibt nichts mehr anderes und so. Ich glaube, das hält schon auch viele ab.
Ja, und dieses Selbst und Ständig, ne? Also ja, sowas war genau. Auch immer so transportiert eben. Und gerade, wenn man jetzt nochmal an die Frauen denkt, die ja dann oft eben noch andere Verpflichtungen haben, wenn man auch die Zahlen anschaut im Female Founders Monitor, sagen ja ganz viele das Thema Vereinbarkeit, Kinderbetreuung, das ist einfach nochmal ein ganz anderer, also klar gibt's auch immer einen Partner, ja, also das ist so ist ja auch nicht, aber habe schon den Eindruck, dass das noch ein großes Themenfeld ist, einfach wo wir insgesamt, jetzt nicht nur für Gründerinnen, sondern insgesamt für alle eine gute Situation brauchen, damit jeder so viel arbeiten kann, wie er möchte. Ich glaube, das ist ja so auch immer diese Diskussion, das ist, man will ja niemanden irgendwie zwingen, aber ich habe momentan das Gefühl, dass es oft eher so ist, dass Frauen gar nicht so viel arbeiten können, weil sie gar nicht das Netzwerk haben und nicht die Unterstützung sozusagen. Und insofern, da müssen wir auf jeden Fall noch mehr machen. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. So die klassische Frage, wo siehst du euch in 5 Jahren? Und was sind so die nächsten Schritte, um da hinzukommen? Und was wünscht ihr euch für die Zukunft oder du dir?
Ja, also in 5 Jahren sind wir eben das etablierte Altkleidermanagementsystem, das jede Art von Unternehmen dazu befähigt, eben ihre Berufsbekleidung nicht einfach zur Verbrennung zu schicken, sondern wieder dem stofflichen Recycling zu führen. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht die nahbarere Seite, findet man recycelte Fasern aus Turns-Altkleidern, aber in dem T-Shirt, das man sich neu kauft oder in dem Geschirrtuch gibt es übrigens, wenn ich da an der Stelle vielleicht noch einen kurzen Werbeblock einführen darf, bald beim DM-Drogeriemarkt gibt es Geschirrtücher.
Ich habe heute gesehen, den Post tatsächlich.
Genau, dass sich das einfach etabliert hat und ja, auf der persönlichen Ebene, das ist vielleicht auch wieder der Bogen, ist eben so eine Art von Alltag auch in unser Unternehmen reinzukriegen. Also wie gesagt, wir sind Pioniere, dieses Geschäftsmodell gab es vorher nicht. Wir machen sehr, sehr viele Dinge zum allerersten Mal, die es vorher noch nie gab. Und das ist unfassbar anstrengend. Das heißt, ich wünsche mir eine gewisse Routine im Alltag und im Geschäftsleben für uns. Das wäre sehr wichtig.
Das klingt doch nach einem super Plan, ja. Und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das so gelingt. Und dann schauen wir mal, wann ich das erste T-Shirt von euch kaufen kann, sozusagen. Genau, ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, dann bis bald mal wieder. Genau.
Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.